Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute sprechen wir über das digitale Ökosystem, mal wieder, aber auch den notwendigen Mut zur wirklich offenen Plattform. Haben monolithische All-in-One-Systeme wirklich ausgedient? Ist ein digitales Ökosystem wirklich größer als das firmeneigene? Ist es offen für Zusammenarbeit auch mit Wettbewerbern in sogenannter Co-Opetition? Und was gibt's eigentlich an technologischen Neuerungen, die eine solche Offenheit erst ermöglichen? Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich mich mit Konstantin Köck verabredet. Konstantin ist Co-Founder und Chief Technology Officer von Planradar. Seit 13 Jahren digitalisiert das Unternehmen bereits die Abläufe nationaler wie internationaler Bau- und Immobilienprojekte mit ihrer SaaS-Plattform. Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation ist dabei das Thema. Mittlerweile ist Planradar in 16 Ländern mit eigenen Standorten vertreten und es verspricht einen Mehrwert für alle am Lebenszyklus eines Gebäudes beteiligten Personen, von Bauunternehmern und Ingenieuren bis zu Immobilienverwaltern und Eigentümern. Ihre mehr als 400 Mitarbeitenden haben sich Prozessdigitalisierung, Effizienzsteigerung und Transparenz für ihre 120.000 Plattformnutzer auf die Fahnen geschrieben.
Im Gesamtbild, also im gesamten digitalen Zwilling, wenn man so nehmen würde von einem Gebäude, braucht man halt ein Schnittstellensystem, das uns einfach ermöglicht, Daten einfach in das System reinzubekommen oder auch wieder rauszubekommen. Weil es gibt auch Compliance-Anforderungen. Es gibt Kunden, die müssen gewisse Dokumentationsdaten in ihren ERP-Systemen haben. Also ob die das jetzt wollen oder ob wir das wollen, das stellt sich gar nicht die Frage. Das ist einfach so. Und da muss es dann die Möglichkeit geben, die Daten strukturiert und effizient aus Planradar in andere Systeme zu spielen. Und die Nachfrage daran ist sehr groß. Also wir haben auch ein eigenes Integrationsteam im Unternehmen, das unseren Kunden hilft, diese Probleme umzusetzen.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Und unsere App dazu finden Sie übrigens überall, wo es Apps gibt, kostenfrei zum Download. Für weitere interessante Infos schauen Sie auch gerne nochmal unten in diesen Podcasts in die Limo Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Konstantin, nach Dubai.
Oh, Jörg, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, wie viel Grad habt ihr in Dubai?
Wir haben aktuell, jetzt ist schon ein bisschen früher Abend, 26 Grad, aber schon gute 30 Grad untertags.
Alles klar, bei uns ist letzte Woche schon der erste Schnee gefallen hier, also von daher interessant. Sag mal, mit diesem Standort Dubai hast du heute mit Sicherheit schon mit internationaler Vernetzung zu tun gehabt, auch digital?
Ja, also auch digital natürlich und alleine mit der Kommunikation von Kollegen, die bei uns zu Hause in Wien sind oder auch mal ein Gespräch mit einem Partner oder einem Kunden und in analoger Weise natürlich auf der Big Five, auf der großen Baumesse, die hier in Dubai ist, das ist ja auch der Grund, warum ich hier bin.
Ah ja, okay. Das heißt, wir wollten ja heute uns ein bisschen um Plattformen kümmern und woher, Konstantin, nehmt ihr denn bei Planradar den Mut für eine wirkliche Offenheit eurer Plattform?
Also ich glaube, dass es eine offene Plattform im Digitalbereich unumgänglich ist. Also bevor wir mit Planradar begonnen haben, war ich ja schon in der Softwareindustrie tätig und mit Systemen aller Art gearbeitet. Und die mitten in der, damals gab es die, noch sagen wir, vor der Mobile-Revolution, die Revolution, die Web 2.0-Revolution. Und die hat ja quasi das ganze Wesen von APIs und Integration verschiedener Systeme erst groß gemacht. Und ich bin nach wie vor voll überzeugt, dass das der richtige Weg ist, den man gehen muss mit, mit einer Softwareplattform.
Okay, da hast du aber mit 13 Jahren schon ein ganz schön langes Durchhaltevermögen für diese Überzeugung, weil es ist längst noch nicht überall so, ja, dass diese Offenheit gilt. Sag mal, und bei euch selber gilt diese Offenheit auch für Wettbewerber? Wer profitiert denn eigentlich von Co-Opetition im Baubereich?
Ich glaube, am meisten profitiert immer der Kunde in dem Fall, weil in der heutigen Zeit haben die meisten Unternehmen verschiedene Lösungen im Einsatz und die maximale Effizienz und den maximalen Gewinn kann der Kunde einfach da kriegen, wenn er die Daten selbst aus verschiedenen Systemen integrieren kann, respektive Partner austauschen kann in verschiedenen Systemen. Wir sehen hier, weil also ich sehe auch, die Kunden würden auch noch gerne mehr davon haben, aber es ist genau, wie du es gesagt hast, es gibt viele, viele andere Systeme und da würde ich jetzt gar nicht so die industriespezifischen Systeme alleine nehmen, aber halt nehmen wir mal größere Brocken wie SAP etc. Oder Austausch mit Finanzsystemen, das gestaltet sich immer sehr schwierig. Manchmal ist es ein bisschen ein Know-how-Thema im Unternehmen oder Ressourcenthemen. Oder manchmal gibt es einfach Anbieter, wo Schnittstellen überhaupt nicht angedacht sind. Für einen Kunden, der hätte das eigentlich immer gerne, oder es ist ja sehr, also Integration und Schnittstellen sind ein ganz großes Thema. Nur man kann, es ist keine Einbahnstraße. Also man muss, der Kunde muss mitarbeiten, muss die Schnittstellen zur Verfügung stellen und ein bisschen was investieren, aber dann kann man den maximalen Wert bekommen. Wo profitieren wir zum Beispiel davon? Also ich glaube, wir können profitieren, wenn der Kunde zufrieden ist, aber auch wenn wir andere Use Cases umsetzen können, weil einfach die Integration von Grid-Systemen kommt, sei das Sensortechnik oder das Feld ist extrem weit. Ja.
Okay, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es ist ja so, dass oft, du sagst, Schnittstellen sind wichtig, Datenaustausch, aber oft werden Daten ja in Silos gehalten, ja, wie man das so schön in der Landwirtschaftssprache sagt. Wie brecht ihr denn eure Silos auf und macht die Daten durchgängig nutzbar? Hast du da ein Beispiel für die Limo-Hörerinnen und Hörer?
Bei uns im Unternehmen, ja, also wir sind da als Softwareunternehmen, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt als eine, aber wir haben tatsächlich ein eigenes, wir nennen das Data Engineering Team und ja, wir arbeiten natürlich auch mit verschiedensten Systemen, wo der maximale Mehrwert nur kommt, wenn man die quasi in einen Funnel durchziehen kann. Ich würde das Beispiel geben. Wir haben Daten, die kommen zuerst über das CRM rein, dann werden sie weiter noch angereichert, vielleicht dann mit Daten, die in der Plattform bei uns erstellt werden und gehen dann weiter zu Customer Success Systemen, um den Kunden maximal zu supporten. Oder auch Support-Tickets, die wir reinbekommen. Also auch wir glauben, dass eine durchgehende Datenbasis und ein Flow in beide Richtungen extrem wichtig ist. Und beschäftigen uns im Detail damit und investieren da drinnen.
Okay, das heißt, man muss sich um die Sachen kümmern. Das geht nicht von selber. Ich habe in der Vorrecherche ein bisschen gesehen, dass ihr auch Tools nutzt wie SiteView oder Computer Vision, um eure Prozessabläufe zu optimieren. Aber sind nicht diese selbst bereits intern eine richtige Herausforderung?
Ja, also SiteView ist ein Tool, das wir anbieten. Also das nutzen wir jetzt nicht selbst, sondern es ist ein Teil unseres Product Offerings.
Ah, okay. Ja.
Für unsere Kunden. Und wir glauben, dass der Kunde einen riesen Mehrwert hat, wenn er mittels SiteView und mit Technologien wie AI und Computer Vision einfach digitale Abbildungen seiner Projekte machen kann. Ja, die Entwicklung und Integration, das haben wir wieder beim Thema, von einem System wie SiteView wirklich seamless in unserer Plattform Planradar, ist eine Herausforderung, aber es ist eine, von der der Kunde dann maximal profitieren kann, wenn er sich dafür entscheidet.
Ich meine, SiteView steuert ja bei euch Baustellenkameras, fertigt KI-optimierte Zeitraffer-Videos und Drohnenbilder, also alles so moderne Sachen. Was mich interessieren wird, wie klappt dann der Umgang mit den dabei entstehenden Bilddaten? Wie kann man diese sinnvoll auswerten und damit dann im Immobilienzyklus einen Mehrwert schaffen?
Aktuell nehmen wir Daten mit einer hellen Kamera auf, aber auch Baustellenkameras und Drohnen werden sicher irgendwann ein Thema werden. Wir haben jetzt die größte Traction im Moment mit einer 360-Grad-Helmkamera. Was wir eben glauben, man kann sich vorstellen, dass wenn ein Online-Leiter zum Beispiel über eine Baustelle oder ein bestehendes Projekt geht und im klassischen Sinne jetzt Punkt für Punkt mit einer Handykamera aufnehmen würde, dann hat er halt nur das aufgenommen, was er gerade gedacht hat oder was ihm aufgefallen ist. Wenn er aber die 360-Grad-Kamera nimmt und durchgeht, hat er sozusagen ein volles Bild der aktuellen Situation. Das ist mal super praktisch, man spart extrem Zeit. Man kann in kurzer Zeit hunderte, tausende Quadratmeter Immobilie aufnehmen mit SiteView und dann später, wenn die ganzen Daten werden dann in unserem Cloud-System processed, mittels KI-Systemen optimiert und getrennt und der Benutzer hat dann auch die totale Verortung auf seinen Plänen und wenn er dann diese Begehung zum Beispiel eine Woche danach nochmal macht, hat er genau die Möglichkeit zu sehen, was ist jetzt in dieser Woche passiert. Oder man kann einen Tag als Zeit verwenden. Und er hat eine lückenlose visuelle Dokumentation des Zustands in der Zeit. Und wir glauben, dass es ein Riesenmehrwert
wird. Aber Bilddaten sind ja auch speichertechnisch total umfangreich. Ja? Also jetzt ist Speicherplatz nicht mehr so das Riesenthema, wie es früher war. Aber muss man die in der Helmkamera zum Beispiel erfassten Informationen, die Bildinformationen nicht noch runterbrechen, dann wieder auf Pläne oder irgendwie so, wie funktioniert das bei euch?
Ja, also das stimmt. Also wir, die Daten, die mit der Helmkamera erfasst werden, gehen dann direkt in unsere Planradar-App auf ein Mobiltelefon, dass das Ganze dann in die Cloud spielt. Und in der Cloud passiert dann, sage ich mal, die eigene Magie dahinter. Dort wird mit einem sogenannten SLAM-Verfahren, also das ist Simultaneous Location and Mapping, quasi der Weg, den der Benutzer zurückgelegt hat, auf einen Plan gemappt. Der User braucht wirklich nur den Startpunkt eingeben, den Rest macht die Software selbst. Und da werden viele Algorithmen dazu benutzt, eben SLAM, das schon erwähnte, aber auch da werden quasi sozusagen Punktwolken erstellt, aber ohne Laser, sondern rein mit einem optischen System. Wir brauchen dazu auch wirklich nur Consumer-Kameras, die kosten vielleicht 300-400 €. Das ist keine hohe Investition für Kunden, das ist ganz wichtig. Und vor allem das Wichtigste ist, dass es einfach simpel zu benutzen ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der in der Industrie arbeitet, vollgeschult ist, mit großen Lasersystemen zu arbeiten, weil wenn man sowas schon mal in der Hand gehabt hat, dann weiß man, das ist wirklich komplexes Equipment, leistungsfähiges, aber komplexes Equipment und es fehlt meistens die Zeit, sich im Detail damit zu befassen. Ja, und wenn die rohen Videodaten dann in der Cloud sind, werden sie sozusagen in Einzelbilder zerschnitten. Und dann hat man mit der Planverordnung immer genau bei den Point of Interest auf dem Plan quasi eine direkte 360-Grad-Ansicht, die dann auch im Zeitraffer mit vergangenen Aufnahmen verglichen werden kann. Okay. Das System erkennt automatisch, wo du schon mal warst als User und ergibt da dann so eine Zeitstrahlfunktionalität.
Okay. Hört sich, du hast gesagt, da passiert die Zauberei im Hintergrund. Also da hört sich nach sehr leistungsstarken SaaS-Systemen, die man dann braucht, an.
Genau, also wir arbeiten da mit unseren Cloud-Hosting-Partnern. Das sind teilweise different. Es kommt auch immer auf das Anbieterland an. Wir haben viele Regulatorien, Aber alle modernen Cloud Hyperscaler für unsere Kunden in Deutschland ist das AWS, so Amazon Web Services, alles in Deutschland in Frankfurt gehostet, alles GDPR-konform. Ist das ein zuverlässiger Partner, wo wir auch kosteneffizient große Datenmengen speichern und verarbeiten.
Okay, ich habe jetzt nochmal die etwas ketzerische Frage. Du hast ja gesagt, dass du schon immer der Überzeugung warst, dass die Systeme offen sein müssen, aber ich weiß gar nicht, ob das jeder schon auch vor 13 Jahren so gedacht hat, dass monolithische All-in-One-Systeme ausgedient haben und offene Schnittstellen auch langfristig die bessere Lösung für Bau- und Immobilienunternehmen sind. Viele wollten sich ja abschotten und ihr wolltet wirklich nie der alleinige Gatekeeper jetzt für Robotik, Software und alle praktischen Anwendungen da draußen werden?
Das ist natürlich eine gute Frage. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Jedes Unternehmen möchte natürlich auf seiner Plattform so viel anbieten und den Kunden nur auf der Plattform bieten. Aber in der Realität ist es einfach unrealistisch. Also man kann einfach nicht alles, man kann nicht jede Nischenanwendung abdenken. Das Thema Sensoren, das ich vorher angesprochen habe, oder vielleicht in Zukunft auch mal mehr Robotik. Wir sind jetzt nicht der Spezialist, wir bauen keine Sensoren. Also wir sind schon der Meinung, wir sind super Service- und Softwareanbieter, aber wir werden jetzt keine eigenen Sensoriksysteme haben. Ich glaube aber im Gesamtbild, also im gesamten digitalen Zwilling, wenn wir so nehmen würden von einem Gebäude, spielt Sensorik eine große Rolle. Und dann braucht man halt ein Schnittstellensystem, das uns einfach ermöglicht, Daten einfach in das System reinzubekommen oder auch wieder rauszubekommen. Weil es gibt ja, manche Kunden haben ja auch, es gibt auch Compliance-Anforderungen. Es gibt Kunden, die müssen gewisse Dokumentationsdaten in ihren ERP-Systemen haben. Also ob die das jetzt wollen oder ob wir das wollen, das stellt sich gar nicht die Frage. Das ist einfach so. Und da muss es dann die Möglichkeit geben, die Daten strukturiert und effizient aus Planrad in andere Systeme zu spielen. Und die Nachfrage daran ist sehr groß. Also wir haben auch ein eigenes Integrationsteam im Unternehmen, das unseren Kunden hilft, diese Probleme umzusetzen.
Ja, du hast gesagt, ihr habt da so ein Data Engineering Team. Ich meine, ihr seid ja zudem noch in 16 Ländern aktiv. Das wird ja international alles nochmal schwieriger. Also wie setzt denn Planradar diesen Ansatz weltweit in operativen Projekten um?
Ja, es ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, so wie die ganze Bau- und Immobilienwirtschaft sehr regional ist, ist auch der Umgang mit IT-Systemen oder wie digitalisiert sind gewisse Märkte schon. Das ist auch nicht überall gleich. Wir haben halt Punkte in Europa, wo wir, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg sind in der Digitalisierung, oder in den USA, wo man in gewissen Punkten schon weiter ist. Gibt es auch manche Märkte, die noch nicht so vollkommen durchdigitalisiert sind und wo noch viel Aufklärungsmaterial
ist. Du bist in Dubai, wie sieht das in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus? Sind die vorne dabei?
Die sind eigentlich vorne dabei. Die sind, wobei man vielleicht ein bisschen unterscheiden kann, also hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist zum Beispiel so in der Verwaltung und im Daily Doing ist sehr viel schon digitalisiert. Im Immobilienbereich, sage ich mal, kommt es dann wirklich auf den Kunden an. Manche sind weit digitalisiert und manche eher noch nicht. Das ist dann ganz individuell. Das kann man, glaube ich, gar nicht generalisiert sagen.
Die letzte Zeit werden die Worte Low-Code und No-Code-Lösungen hier durchs Dorf getrieben. Erzähl doch mal aus der Praxis, vereinfachen diese das Pflegen von Schnittstellen oder ist bei den APIs nicht bei jeder neuen Kooperation, und deswegen habt ihr ja euer Data Engineering Team wahrscheinlich auch noch persönliches Programmierer-Know-how und Handarbeit gefragt?
Nein, ich kann tatsächlich verneinen.
Okay.
Wir betreiben als Teil von Planradar ein Low-Code- und No-Code-Integrationssystem namens Planradar Connect, womit in visueller Art und Weise verschiedene Systeme miteinander verbunden werden können, Wir haben da ein Team bei uns, Integrations-Team, das sich dann durch so ein bisschen eine Mischung aus Implementierung und ein bisschen Beratung oder der Kunde selber darum kümmert. Aber nein, wir haben mittlerweile einige Beispiele, wo komplett mit Low- und No-Code-Lösungen, Integrationen mit anderen Systemen gemacht werden. Diese Low- und No-Code-Lösungen sind quasi eine Abstrahierung, die dann hinten dran eh wieder auf die APIs zugreift, aber es macht den Zugang umgänglicher und braucht nicht notwendigerweise immer Programmierer, sondern ich sag mal, ein ambitionierter Power-User kann sich dann da auch selbst helfen dabei.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Botschaft, dass man da vielleicht eben auch selbst Hand anlegen kann und die Sache weiterhin selber im Griff hat. Das wäre jetzt menschliche Intelligenz. Das nächste Hype, der hier quasi durchs Dorf getrieben wird gerade, ist künstliche Intelligenz. Kann diese helfen? Oder wie ist bei euch der KI-Einsatz? Du hattest es vorhin schon mal angedeutet. Was hat da schon Eingang in die Unternehmenspraxis gefunden?
Wir verwenden in der Entwicklung KI, also Software wie Microsoft Copilot etc. in der Entwicklung, dann im Test unserer Systeme. Wir verwenden aber auch KI in Verwaltungsaufgaben in Unternehmen, zum Beispiel das Lesen von Eingangsrechnungen, die automatisch in unser ERP-System gespielt werden. Und wir arbeiten eigentlich, das ist auch ein Ziel für 2026 für uns noch stärker auf KI zu setzen. Und auch in unserem Produkt gibt es schon KI-Fähigkeiten. Und also ich persönlich bin sehr überzeugt, dass es der nächste große Step im Computing ist und dass man einfach mit dabei sein muss.
Kannst du dann einen Ausblick geben? Was habt ihr euch für 2026 vorgenommen? Wo wollt ihr da mit KI entscheidenden Schritt vorankommen?
Also wir glauben, und das ist ja so die erste Elemente mit unserem Planradar, KI-Assistenten oder Möglichkeiten von Zusammenfassung oder Suchen in großen Dokumenten. Also wir sehen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, es gibt viele Datengräber, nehmen Sie es. Es gibt Kunden, haben tausende Dokumente, nehmen Tasks in Systemen auf. Wir können dann oft den wirklichen Inhalt gar nicht mehr fassen, weil es einfach zu viel ist. Wenn ich ein Spezifikationsdokument habe oder Stücklisten oder Materialien etc., dann landet das in unserem Dokumentenmanagementsystem. Aber vielleicht derjenige, der es hochgeladen hat, findet es vielleicht noch. Aber ein anderer User am System weiß nicht mal, dass es hier ist. Und KI-Systeme können halt beim Finden und Aufbereiten von Informationen super hilfreich sein. Oder auch in unserer Plattform ist sehr leistungsfähig geworden über die letzten Jahre und bietet viel Individualisierung. Aber wir können nicht immer davon ausgehen, dass der Kunde das Know-how oder einfach die Zeit hat, um wirklich das Letzte aus der Plattform rauszuholen. Und da sehen wir KI-Technologie als absoluten Hebel, um mehr Leuten alles zur Verfügung zu stellen.
Okay. Und kannst du dann den Mehrwert solcher Aktionen und auch allgemein eurer Offenheit gegenüber anderen Softwarelösungen oder vielleicht sogar den Wettbewerbern, kannst du das in Euro und Cent beschreiben? Wer bekommt denn wie viel ab von diesem Kuchen? Du hast immer die Kunden erwähnt, werden nicht nur die Kunden sein, oder?
Nein, also ich glaube, das sind nicht nur die Kunden, also mit Euro und Cent, das ist, kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Weil ihr in Dollar rechnet?
Ja, nein, wir rechnen schon in Euros. Aber okay. Nein, weil das lässt sich einfach nicht so. Das ist einfach, ich finde, es ist ein Teil, um sich zu differenzieren vom Wettbewerb, um auch zu zeigen, dass man sich vor niemandem verstecken muss. Ich glaube, ein großer Punkt der ganzen Geschlossenheit führen ist, dass die Leute also einfach nicht bold genug mit ihrem System rausgehen. Drum werden halt immer Dinge eingeschlossen und nicht die Offenheit. Wir glauben, wir können uns leisten, offen zu sein, weil wir wissen, was unser System kann und wir auch gerne die Daten, die mit unserem System aufgenommen werden, an unseren Kunden dem zur Verfügung stellen. Und man muss ja auch sagen, es werden ja jetzt gibt auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die eigentlich es auch den Unternehmen, die diese Offenheit nicht haben, Gesetze irgendwann ermöglichen werden müssen, dass sie die Daten des Kunden in maschinenlesbarer Form exportieren können. Wir haben das halt von Anfang mitgedacht.
Okay, nochmal zum Schluss hier unseres Podcasts, der kleinen Limo, ein Plädoyer für die Offenheit von deiner Seite aus. Ich möchte noch eine Personality-Frage stellen. Wir geben dir, Konstantin, eine Limo aus. Mit wem würdest du die gerne trinken und warum?
Na gut, ich bin jetzt von meiner Profession her Softwareentwickler. Ich glaube, es wäre ganz nett, wenn ich mal, es gibt einen sehr berühmten amerikanischen Softwareentwickler, John Carmack. Das ist einer von relativ berühmten Computerspielen aus den 90ern, mit denen ich auch groß geworden bin. Haben auch ein paar interessante Bücher geschrieben über also Personen, die mit ganz kleinen Teams revolutionäre Software geschrieben hat. Ein paar davon würdet ihr wahrscheinlich kennen. Das sind auch Teile von VR-Brillen, Oculus etc. Und deren Entwicklung war der auch betreut. Ist immer super effizient, kleines Team, schnelle Iteration. Und jetzt arbeitet er quasi als privat, obwohl er wahrscheinlich schon lange nicht mehr arbeiten müsste, an modernen KI-Systemen. Und das ist ja ziemliches Vorbild. Und ich glaube, die sehr interessante Person mal an immer zu trinken damit.
Ja, mal gucken, ob er es hört, ob er es irgendwie mitkriegt, ob es ihm einer weitersagt. Und dann schau mal, sag Bescheid, wenn da ein Treffen ansteht. Wir spendieren die Limo und spielen Mäuschen dabei. Ja, herzlichen Dank für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhin, auf Wiederhören, Konstantin, nach Dubai.
Okay, alles Gute und bis bald.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Konstantin Köck. Als ein PropTech-Gründer der ersten Stunde hat er seine spezielle Sicht auf die Digitalisierung der Immobranche, wie wir es gerade gehört haben. Mit dem Bau so am Anfang des Lebenszyklus stehend, hat er viel Einfluss auf das Folgegeschehen, was so in der Immobilie passiert. Und ich fand heute besonders spannend nochmal wirklich sein Plädoyer für offene Plattformen, dass die unumgänglich sind, den Aufruf, die Daten auch selbst integrieren zu wollen, sich vielleicht auch selbst zum Aufbrechen der Silos und Data Engineering Team zu halten, muss ja vielleicht auch nicht so super groß sein oder keine Vollzeitstelle bei kleineren Unternehmen. Und ich fand auch die Argumentation dafür sehr einleuchtend, dass man nicht alle Nischenanwendungen selbst abdecken kann. Deswegen den Weg Richtung Offenheit gehen und schauen Sie sich dabei auch mal Low-Code und No-Code-Systeme an und ja, KI, das zum Schluss noch gesagt, hat natürlich jetzt großen Einfluss auf das Ganze, zum Beispiel, indem es, wie er sagte, der Konstantin Datengräber findet, damit Sie wissen, was Ihr Unternehmen eigentlich weiß. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das Tolle am Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich und insbesondere beim Hinwirken auf ein offenes, digitales Ökosystem. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.